Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 67 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLITAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
Nachdem ich zu allen Schlachtschiffklassen des Deutschen Kaiserreichs von Brandenburg bis L20E Alpha sowie der Selbstversenkung der Hochseeflotte in Scapa Flow Episoden herausgebracht habe, geht es nun um die Zeit der Reichsmarine. Wie ging es mit der deutschen Marine nach dem Versailler Vertrag weiter? In dieser Episode werde ich vor allem auf die Schlachtschiffe eingehen. Die Kreuzer, ebenfalls hochinteressant, werde ich irgendwann in der Zukunft besprechen, wenn ich mit den deutschen Schlachtschiffen komplett durch bin.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964, Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten, 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag Augsburg 1998 und wie üblich Online-Quellen als Ergänzung. Nach der Selbstversenkung der Hochseeflotte in Scapa Flow im Juni 1919 sowie dem anschließend folgenden zweiten Aderlass der deutschen Flotte gab es keine modernen Kriegsschiffe mehr in Deutschland. Es befanden sich nur noch völlig veraltete und teilweise sogar schon entwaffnete Schiffe im Land. Aus Sicht der Alliierten waren sie uninteressant und wertlos, weswegen Deutschland sie behalten durfte. Die ersten Jahre der Weimarer Republik waren für das Land, die Bevölkerung und die Marine keine guten. Marinesoldaten hatten im November 1918 die Revolution ausgelöst. Rechtsgerichtete Marinesoldaten hatten im März 1920 den Kapp-Putsch gegen die Regierung unterstützt, der nur durch einen Generalstreik niedergerungen werden konnte. Mehr dazu in Episode 41. Innerhalb von nur 1,5 Jahren hatte die Marine also tatkräftig an 2 Umsturzversuchen mitgearbeitet, einem von rechts und einem von links. Der Ruf der Marine war auf ein Minimum herabgesunken und es stand sogar im Raum, die Marine komplett aufzulösen und den geringen Finanzrahmen ganz auf das Heer zu konzentrieren. Dieses Gerücht wurde vom damaligen Reichswehrminister Gessler bewusst am Leben gehalten, was sowohl die Marine als auch die von der Marine abhängige Industrie kooperationswillig machte. Der rechtliche Rahmen für die Reichsmarine war vom Versailler Vertrag sehr eng gehalten. Die Anzahl der Schiffe wurde streng limitiert. 6 Schlachtschiffe plus 2 als Reserve, 6 Kreuzer plus 2 als Reserve, 12 Zerstörer plus 4 als Reserve, 12 Torpedoboote plus 4 als Reserve, 38 Minensuchboote und 25 weitere kleinere Schiffe. Maximal 15.000 Mann durften in der Marine dienen. Dieses Limit sorgte dafür, dass anfangs nur ein Bruchteil der ohnehin stark verringerten Flotte bemannt und betrieben werden konnte. 1922 konnte die Marine gerade einmal 2 Schlachtschiffe und 5 Kreuzer betreiben. Der Rest lag mehr oder weniger ungenutzt in den Häfen. Die Marine musste daher um jeden Preis die Schiffsbesatzungen verkleinern und den Ausbildungsstand erhöhen, um mehr Schiffe gleichzeitig einsatzbereit zu bekommen. Wie stand es nun um die Schlachtschiffflotte der Reichsmarine? Tatsächlich standen insgesamt 9 Schlachtschiffe zur Verfügung, also 1 mehr als im Vertrag zugesichert war. Betrachten wir die Schiffe kurz im Einzelnen. Die Zähringen war das älteste Schiff der Schlachtschiffflotte. Sie gehörte zur Wittelsbach-Klasse. Ihr Bau begann 1899 und sie wurde 1902 in Dienst gestellt. Der rapide technische Fortschritt vor dem Ersten Weltkrieg machte sie schnell überflüssig und so wurde sie schon 1912 außer Dienst gestellt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde sie reaktiviert, aber schon im November 1915 entwaffnet und zum Zielschiff umfunktioniert. 1918 sollte aus ihr ein Wohnschiff gemacht werden, was jedoch nicht mehr vollständig umgesetzt werden konnte. Die Zähringen war also eher eine große, entwaffnete und nicht mehr fahrtaugliche Hülle als ein einsatzbereites Schiff, weswegen sie dem Deutschen Reich auch belassen wurde. Etwas jünger als die Zähringen waren die Schlachtschiffe der Braunschweig-Klasse. Ihr gehörten die Schiffe Preußen, Lothringen, Braunschweig, Elsass und Hessen an. Der Baubeginn dieser Schiffe lag um 1902 und sie wurden um 1905 in Dienst gestellt. Mit der Entwicklung der Dreadnought in Großbritannien im Jahr 1905 waren sie veraltet. Ihre Außerdienststellung war um das Jahr 1914 geplant und die Elsass und die Braunschweig waren sogar bereits 1913 außer Dienst gestellt worden. Bei Ausbruch des Krieges wurden alle Schiffe wieder reaktiviert und kamen auch zu einigen Kampfeinsätzen. Als einziges Schiff dieser Klasse nahm die Hessen an der größten Seeschlacht des Krieges, der Skagerrakschlacht, teil. Die Schiffe konnten jedoch nur unterstützende Tätigkeiten ausführen und wurden daher sogar während des Krieges ausgemustert. Lothringen und Hessen endeten als Schulschiffe, die Braunschweig als Wohnschiff. Die drei modernsten Schlachtschiffe der Reichsmarine waren die Schleswig-Holstein, die Schlesien und die Hannover. Sie gehörten der Deutschlandklasse an, die um 1906 gebaut und um 1908 in Dienst gestellt worden war. Diese Schiffe unterschieden sich nur geringfügig von der Braunschweig-Klasse, unter anderem durch etwas veränderte Maschinenanordnungen und eine leicht verbesserte Panzerung. Aber auch sie waren durch die Entwicklung der Dreadnought veraltet gewesen und spielten im Ersten Weltkrieg nur eine Nebenrolle. Alle drei Schiffe nahmen an der Skagerrakschlacht teil, wurden danach jedoch für Sekundäraufgaben eingeteilt. Während die Hannover als Sicherungsschiff eingesetzt wurde, taten die Schleswig-Holstein und die Schlesien als Schul- und Wohnschiff Dienst. Die Schlachtschiffe der Deutschlandklasse besaßen nahezu identische technische Daten wie die Schiffe der Braunschweig-Klasse. Dies spiegelt sich wieder in der Mannschaftsstärke, die exakt gleich war. Vergleicht man die Daten der Braunschweig- und Deutschlandschiffe mit den damals modernsten Schlachtschiffen der britischen, amerikanischen und französischen Marine, erkennt man einen deutlichen Klassenunterschied. Die alliierten Schlachtschiffe waren deutlich schneller, schwerer, besser gepanzert, besaßen deutlich mehr und größere Geschütze mit höherer Reichweite und moderner Ausstattung, so zum Beispiel Torpedoschutz und Luftabwehr. In einem Duell mit einem der verbliebenen deutschen Schlachtschiffe hätten sie das Gefecht jederzeit kontrollieren können und dadurch alle Trümpfe in der Hand gehabt. Das war also das Rückgrat der Reichsmarine. 8 veraltete Schlachtschiffe, die teilweise schon vor oder sogar im Ersten Weltkrieg außer Dienst gestellt worden waren und teilweise komplett entwaffnet waren. Der Reichsmarine standen etwa 10% des Gesamtbudgets der Reichswehr zur Verfügung. Damit waren Modernisierungen und notwendige Investitionen nur schwer zu stemmen. Wie ging es mit den Schlachtschiffen weiter? Trotz des hohen Alters der Schiffe und ihres niedrigen Kampfwertes wurden sie langsam reaktiviert, da an Neubauten gar nicht zu denken war und es besser war, alte, schwache Schiffe zu haben als überhaupt keine. Die Zähringen war ja bereits fahruntauglich und entwaffnet, daher wurde sie als Zielschiff verwendet. Dies geschah jedoch erst 1927, als alle anderen Schiffe bereits reaktiviert worden waren. In dieser Funktion diente die Zähringen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Schiffe der Braunschweig-Klasse wurden als erstes reaktiviert. Personal- und Finanzmangel sorgten dafür, dass die Schiffe nicht gleichzeitig reaktiviert werden konnten. Die Preußen und die Lothringen wurden zu Minensuchboot-Mutterschiffen umgebaut, allerdings schon 1929 bzw. 31 endgültig außer Dienst gestellt und abgewrackt. Die anderen drei Schiffe kamen nach und nach wieder zum Einsatz. Die Braunschweig im Jahr 21, die Elsass 24 und die Hessen 25. Diese Schiffe dienten als Flaggschiffe, bis die Deutschlandschiffe wieder einsatzbereit waren. Die Braunschweig wurde 26 außer Dienst gestellt und 31 abgewrackt. Die Elsass wurde 30 deaktiviert und 31 abgewrackt und die Hessen wurde 1934 in ein Zielschiff umgebaut und diente in der Rolle bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, danach sogar noch bis in die frühen 60er Jahre für die sowjetische Marine. Von den Deutschlandschiffen wurde als erstes die Hannover 1921 reaktiviert und als Ostsee-Flaggschiff eingesetzt. Von 27 bis 30 war sie deaktiviert, diente dann nochmal von 30 bis 31 aktiv und wurde dann endgültig deaktiviert. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie nicht eingesetzt, stattdessen ab 1944 verschrottet, vermutlich zur Rohstoffgewinnung. Die Schleswig-Holstein wurde im Februar 26 Flottenflaggschiff und diente in dieser Rolle bis Ende 36. Danach wurde sie ein Schulschiff. 1939 und 40 kam sie zu ein paar Einsätzen im Zweiten Weltkrieg, danach war sie wieder Schulschiff. 44 sollte sie erneut reaktiviert werden, wurde jedoch bei einem Luftangriff versenkt. Nach dem Krieg wurde sie gehoben und kam als Kriegsbeute in die Sowjetunion, wo sie bis 66 als Zielschiff diente. Die Schlesien wurde 27 in Dienst gestellt und kurz vor Kriegsbeginn modernisiert. Auch sie diente als Schulschiff, kam jedoch 39-40 und nochmal 44-45 zu einigen Kampfeinsätzen. 45 wurde sie bei Swinemünde versenkt und in den folgenden Jahrzehnten langsam abgewrackt. Wie man sieht, waren die Schlachtschiffe also nie alle gleichzeitig im Dienst. Im Bedarfsfall wäre eher die Hälfte der Schlachtschiffe einsatzbereit gewesen. Es gab zwar Modernisierungsmaßnahmen an den Schiffen, trotzdem konnte niemand auf Dauer mit dieser drittklassigen Marine zufrieden sein. Mitte der 20er Jahre wurde daher der Ruf nach Neubauten laut. Angesichts der vertraglichen Restriktionen und den knappen finanziellen Möglichkeiten war dies jedoch schwierig. Laut § 190 des Versailler Vertrages durften Schlachtschiffe und Kreuzer erst nach einem Alter von 20 Jahren ersetzt werden. Da das letzte Schlachtschiff der Deutschlandklasse 1908 in Dienst ging, war dies 1928 bei allen Schlachtschiffen erfüllt. Die zweite Bedingung war allerdings die Maximalverdrängung, 10.000 Tonnen. Dies war weniger als die Verdrängung der Braunschweig-Klasse und kaum ein Drittel der Verdrängung moderner westlicher Schlachtschiffe. Die Absicht der Alliierten war klar. Deutschland sollte keine Schlachtschiffe mehr haben, sondern nur noch schwere Kreuzer. Die Deutschen nahmen die Herausforderung an. Durch moderne Fertigungsmethoden wurde Gewicht eingespart und die Feuerkraft maximiert. Das Motto war: stärker als alles, vor dem man nicht fliehen kann, schneller als alles, was man nicht besiegen kann. Heraus kam die Deutschlandklasse, Panzerschiffe mit überraschend schwerer Panzerung und Schlachtschiffbewaffnung, stärker als schwere Kreuzer und schneller als Schlachtschiffe. Damit stieß die deutsche Marine in eine Lücke zwischen Schlachtschiffen und schweren Kreuzern. Die linken parlamentarischen Kräfte bekämpften das Panzerschiffprojekt anfangs. Nach dem Wahlsieg der SPD im Jahr 1928 gab der SPD-Reichskanzler Hermann Müller den bürgerlichen Parteien in dieser Frage jedoch nach. Die Große Koalition, die von 1928 bis 30 regierte, brachte daher das Panzerschiffprojekt auf den Weg. Der Bau von zwei weiteren Schiffen dieser Klasse wurde 1931 und 1932 vom Reichstag genehmigt. Die drei Panzerschiffe nannte man Deutschland, Admiral Scheer und Admiral Graf Spee. Die offizielle Bezeichnung in Deutschland war zunächst Panzerschiff, ab 1940 dann schwerer Kreuzer. Im Ausland wurden sie Westentaschenschlachtschiff bzw. Pocket Battleship genannt. Aufgrund des sequentiellen Baus unterschieden sich die Schiffe dieser Klasse voneinander ein wenig. Ich ziehe daher das namensgebende Schiff Deutschland heran, um die technischen Daten dieser Klasse kurz durchzugehen. Die Deutschland war 186 Meter lang, rund 21 Meter breit und besaß einen Tiefgang von rund 7 Metern. Die Standardverdrängung lag bei 10.600 Tonnen. Im Kriegsdienst konnte sich das jedoch auf maximal 14.290 Tonnen vergrößern. Offiziell lag sie natürlich bei 10.000 Tonnen. Die Besatzung bestand aus 1.150 Mann, deutlich höher als bei den alten Schlachtschiffen. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 28 Knoten. Damit waren die Schiffe schneller als die alliierten Schlachtschiffe dieser Zeit. Die Hauptbewaffnung bestand aus 6 28 cm Geschützen, die Sekundärbewaffnung bestand aus 8 15 cm Geschützen, 3 88 mm Flakgeschützen und 8 533 mm Torpedorohren. Zudem konnten zwei Bordflugzeuge mitgeführt werden, die neben Bordwaffen auch leichte Bomben tragen konnten. Die Deutschland wurde 1933 in Dienst gestellt, die Admiral Scheer 1934 und die Admiral Graf Spee 1936. Alle drei Schiffe kamen im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Die Deutschland, die während des Krieges den Namen Lützow trug, wurde im Mai 1945 in Swinemünde gesprengt. Die Admiral Scheer wurde im April 1945 in Kiel bei einem Luftangriff versenkt, kenterte und wurde später mit Schutt bedeckt und vergraben. Die Admiral Graf Spee wurde nach einem Seegefecht im Südatlantik im Dezember 1939 von der eigenen Besatzung vor Montevideo versenkt, um die Internierung zu verhindern. Ursprünglich hätten die neuen Panzerschiffe die alten Braunschweig-Klasse-Schlachtschiffe ersetzen sollen, während die neueren Deutschland-Schlachtschiffe noch im Dienst hätten verbleiben sollen. Als die Panzerschiffe jedoch fertiggestellt waren, gab es die Weimarer Republik und damit die Reichsmarine in dieser Form nicht mehr. 1935 wurde der Versailler Vertrag von Adolf Hitler offiziell nicht mehr eingehalten und es gab keinerlei Rüstungsbeschränkungen mehr für die deutsche Marine. Die ersten Schritte dazu hatte allerdings bereits Reichswehrminister Kurt von Schleicher im Juli 1932 nach gescheiterten Verhandlungen mit den Alliierten eingeleitet. Er hatte eine Vergrößerung der Marine sowie den Bau von U-Booten, einer Marineluftwaffe und eines Flugzeugträgers in die Wege geleitet. Die Nazis mussten diese Maßnahmen nach ihrer Machtergreifung daher nur noch fortsetzen. Noch vor der Machtergreifung der Nazis plante die Reichsmarine den Bau von zwei weiteren Panzerschiffen, der Gneisenau und der Scharnhorst, intern als Panzerschiff D und E geführt. Nachdem die Franzosen auf die deutschen Panzerschiffe mit dem Bau der Dunkerque-Klasse reagiert hatten, wurden die Pläne für Gneisenau und Scharnhorst im Sommer 1934 stark geändert und die beiden Schiffe in vergrößerter und verstärkter Form als Schlachtschiffe der Scharnhorst-Klasse gebaut und in Dienst gestellt. Erst deren Nachfolger, die Schlachtschiffe Bismarck und Tirpitz, intern auch Schlachtschiff F und G genannt, wurden von Anfang an frei von jeder Beschränkung des Versailler Vertrags konstruiert. Und dies sollten auch die letzten Schlachtschiffe sein, die in Deutschland gebaut wurden.
Ein paar abschließende Worte.
Fassen wir kurz zusammen. Die Reichsmarine hatte nach dem Ersten Weltkrieg als Rückgrat der Flotte nur eine Ansammlung völlig veralteter und teilweise bereits entwaffneter und eingemotteter Schlachtschiffe zur Verfügung. Mit geringen Mitteln wurde diese Schlachtschiffflotte wieder in Dienst gestellt und nach Möglichkeit modernisiert. Erst Ende der 20er wurde der Versuch unternommen, neue moderne Schiffe, die Panzerschiffe der Deutschlandklasse, zu entwickeln, um die völlig veralteten Braunschweig-Klasse-Schlachtschiffe zu ersetzen. Bis Mitte der 30er Jahre jedoch war die deutsche Marine bestenfalls eine drittklassige Streitmacht, die niemandem gefährlich werden konnte.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.